HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Angela Fitsch.
In my opinion, this bomb.
Bei dieser Explosion ist uns die ganze Korruption der letzten Jahrzehnte um die Ohren geflogen.
We were not just in crisis.
Wir sind nicht nur in einer Krise, wir sind mitten im totalen Zusammenbruch. Alles in diesem Land ist kaputt, nicht nur die Wirtschaft. Das gesellschaftliche Gefüge ist kollabiert.
Gebt ihnen kein Geld, gebt unserer Regierung kein Geld.
Wir wollen diese Gesellschaft verändern. Aber wir haben nicht eine Gesellschaft, sondern mehrere, die alle in gegenseitiger Furcht voreinander leben. Unsere Führer haben von dieser Angst stets profitiert.
Man kann hier nicht bleiben. Der Libanon ist am Ende. Alle Politiker sind korrupt, ohne Ausnahme.
Die Explosion im Hafen von Beirut am 4. August war gewaltig. Hunderte Menschen haben ihr Leben verloren, Hunderttausende ihre Wohnung. Die Bilder, die uns erreicht haben, sahen aus wie aus einem Katastrophenfilm. Beirut, die einst schönste Stadt im Nahen Osten, hat schon wieder eine neue, klaffende Wunde davongetragen. Zunächst war die internationale Bestürzung groß, aber das Unglück und die Not im Libanon gerieten dann sehr schnell wieder in Vergessenheit. Vor einem Jahr gab es Massenproteste mit kreuz und quer abgestellten Autos, brennenden Barrikaden und einer 170 Kilometer langen Menschenkette entlang der Küstenlinie. Ausgangspunkt der Proteste: eine Steuer auf WhatsApp-Anrufe. Das war nur der Anfang. Die Wut der Demonstranten richtete und richtet sich gegen die korrupten Eliten des Landes, denen es in 30 Jahren offiziellen Friedens nicht gelungen ist, das Leben der Menschen im Libanon zu verbessern. Der Staat ist bankrott. Auch die Detonation im Hafen von Beirut sehen die Menschen als Folge des unglaublichen Chaos in ihrem Land. Ein Chaos aus Korruption, Regierungsversagen und Wirtschaftskrise. Eine Tube Zahnpasta kostet zurzeit 20 Euro. Der Strom fällt ständig aus, die Wasserversorgung ist instabil, der Libanon scheint kein Rezept gegen die Krise zu finden. Wohin steuert das Land? Nachhaltig erschüttert der Libanon in der Dauerkrise, so haben wir den Tag heute überschrieben und machen erst einmal einen Gang durch das zerstörte Beirut auf der Suche nach den Kleinigkeiten, die das Leben so groß machen können.
I'm looking for my pencil case.
Sarah Maria sucht nach ihrem Federmäppchen. Aber wo Sarah Maria auch guckt, sie findet ihr Federmäppchen nicht. Es muss irgendwo sein, zwischen Scherben, geborstenem Holz und Ziegelsteinschutt, zwischen all den Trümmern, die übrig sind von Fensterscheiben, Schränken, Tischen, Stühlen, Wänden. Auch am 4. August redete Sarah Maria gerade mit ihrer Mutter über das neue Schuljahr.
Plötzlich haben wir ein komisches Geräusch gehört und dann flog alles in die Luft. Danach überall Staub. Als ich zu mir kam, war von der Wohnung nicht mehr viel übrig, alles zerstört. Ich hatte in wenigen Sekunden mein Leben noch einmal gesehen. Das Leben, das ich fast verloren hätte.
Seither kommen Sarah Maria und ihre Familie jeden Tag in die Pasteurstraße, in ihre Wohnung, die nur 300 Meter vom Beiruter Hafen entfernt ist. Sie schaffen Trümmer beiseite, suchen nach Dingen, die noch brauchbar sind. Nur die Nächte verbringt die Familie Abu Assi in einem kleinen Häuschen, das ihnen oberhalb von Beirut gehört, in den Bergen.
There is around us like 10 people dead.
10 Nachbarn seien hier in der Pasteurstraße im Stadtteil Jemaise durch die Explosion umgekommen, erzählt Sarah Marias Vater Nabil. Seine Familie habe Glück im Unglück. Ihre Wohnung ist kaputt und das Auto Schrott. Aber sie haben ihr Leben und einen Zweitwohnsitz. Die anderen Überlebenden mussten sich Notunterkünfte suchen. Aber tatsächlich sind in den Straßen oder den Parks von Beirut keine der 250.000 bis 300.000 Menschen zu sehen, die Schätzungen zufolge am 4. August obdachlos wurden.
Einige Leute sind bei Freunden oder Verwandten. Sie wohnen jetzt irgendwo. Unsere Nachbarn nebenan sind im Haus ihrer Eltern. Aber keiner muss auf der Straße leben. So ist das nicht. Bestimmt nicht.
No, it's not like that. Definitely like it's not like that.
Die Hilfsbereitschaft der Libanesen ist groß. Allein in der Pasteurstraße haben Dutzende libanesische und internationale Nichtregierungsorganisationen Informationsstände aufgebaut. Dazwischen kleinere Grüppchen von unorganisierten Freiwilligen, die Wasser und Lebensmittel verschenken. Oder Pfadfinder, auch im Libanon mit seinen 18 anerkannten Religionsgruppen eine überkonfessionelle Bewegung. Dabei Dorian Swede.
Es ist fürchterlich. Unsere Regierung tut nichts. Sie hilft nicht. Wenn wir also nicht helfen, wer dann? Wir können einen Unterschied machen.
Mit Dorian ist Eli Aymar in die Pasteurstraße nach Jemaise gekommen, ausgerüstet mit Schaufel und Besen.
Ich denke, das ist der Start einer neuen Ära, eines Wandels. Es wird bald etwas Neues kommen.
Etwas Neues. Dafür sind Dorian und Eli schon im vergangenen Herbst auf die Straße gegangen. Monatelang demonstrierten sie gegen die jahrzehntealte Regel, dass ein Christ Staatspräsident des Libanon sein muss, ein Sunnit Regierungschef, ein Schiit Parlamentspräsident. Dieses politische System, das einem strengen religiösen Proporz folgt, hat im Libanon zu Korruption und Misswirtschaft geführt, weil sich ein halbes Dutzend wichtiger religiös-politischer Führer ständig Geschäfte zuschachern. Die Gewinne streichen sie an der Staatskasse vorbei für sich ein. Obendrein hat dieses System zu einem kriminellen Schlendrian geführt, der vielleicht die Explosion im Hafen von Beirut ermöglichte. Deshalb sieht Dorian in ihrer freiwilligen Aufräumarbeit die Fortsetzung des Aufstandes, der im Herbst begann.
Wir haben hier eine Revolution, weil wir mit diesen Regierenden nicht mehr leben können. Sie lassen uns nicht angemessen leben, sie verweigern uns unsere Rechte, das Minimum unserer Rechte.
Nabil, der Vater der 14-jährigen Sara Maria, steht zwischen den Trümmern seiner Wohnung in der Pasteurstraße. Er sieht die Verantwortung für die Explosion ebenfalls beim politisch-religiösen Establishment seines Landes.
Die Namen ändern sich, aber die Leute hinter den wechselnden Namen, die Religionsgruppen und deren Führer bleiben dieselben. Die alten Kräfte bleiben, auch wenn sie immer mal neue Leute in die Regierung bringen. Sie beherrschen dieses Land seit Jahren und wollen sich nicht bewegen.
Und die anderen bewegen den Schutt, um das Leben in den Trümmern der Stadt wieder lebenswert zu machen. Eine Reportage von unserem Kollegen Björn Blaschke. Ziemlich genau vor einem Jahr demonstrierten Zehntausende in den Straßen Beiruts. Aus dem spontanen Protest sollte sich eine Bewegung formen, die bis heute eine Generalinventur der libanesischen Politik fordert. Jetzt, ein Jahr später, wieder Massenproteste in Beirut und anderen Städten des Landes. Auf den Transparenten der Demonstranten steht die Losung: Alle bedeutet alle. Alle Politiker sollen gehen, das ist damit gemeint. Doch das Einjährige droht ein Trip in die Vergangenheit zu werden. Achim Vogt, Leiter der Friedrich-Ebert-Stiftung in Beirut, guten Abend.
Guten Abend, Frau Fitsch.
Premierminister Saed Hariri war vor einem Jahr zurückgetreten, weil der Druck der Straße zu groß wurde. Und jetzt hören und lesen wir, der Nachfolger von Saed Hariri heißt Saed Hariri. Was steht dahinter?
Naja, zunächst mal werden wir wohl abwarten müssen, ob es Saed Hariri überhaupt gelingt, eine Regierung zu bilden, denn noch ist er damit nur beauftragt. Aber in der Tat deutet einiges darauf hin, dass das in der Tat nun schnell gehen könnte. Der Unterschied zum letzten Jahr ist der, dazwischen stehen zwei Politiker, die in der Zwischenzeit gescheitert sind. Der erste, Hassan Diab, hat die Reformen, die eingefordert waren, nicht umsetzen können. Und der zweite, das ist übrigens der aktuelle Botschafter des Libanon in Berlin, Mustafa Adib, der hat es erst gar nicht geschafft, eine Regierung zu bilden. Und am Ende läuft es dann darauf hinaus, dass Saed Hariri wohl einer der wenigen ist im Land, die eine Regierung bilden können und dann auch Reformen angehen können, die dann von den wesentlichen Gruppen getragen wird. Die Frage ist nur, ob ihm das beides gelingt, erstens den Konsens zu finden und zweitens die Reformen anzugehen. Daran habe ich in der Tat einige Zweifel.
Der Staat ist bankrott, es herrscht ein Chaos aus Korruption und Regierungsversagen und Wirtschaftskrise. Das, was aussieht wie ein Staat, ist eigentlich nur dessen Vorspiegelung. Wer hat die Macht über den Libanon?
Die Macht, Björn Blaschke hat das eben angesprochen, haben eine Reihe von politischen Köpfen und die Parteien, die sie führen. Das war mal klug gedacht. Man wollte einen Interessenausgleich zwischen den religiösen Gruppen schaffen. die anerkannt und im Parlament vertreten sind. Aber über die Jahre hat sich das in der Tat zu einem kleptokratischen System, anders kann man das nicht bezeichnen, entwickelt, in dem diese führenden Politiker zu Oligarchen geworden sind und das Land schamlos ausbeuten. Das gilt für alle Bereiche, auch für den Hafen, wo allein eine Milliarde Dollar im Jahr an Korruption verloren geht. Und die Leidtragenden sind die normalen Menschen, die völlig von diesem System abhängig sind, was Jobs und Dienstleistungen angeht, und deren Geld und Besitz sich in diesen Monaten in Luft auflöst.
Wir haben soeben im Beitrag gehört, dass es eine große Hilfsbereitschaft innerhalb der Zivilbevölkerung gegeben hat und gibt, Menschen ohne Obdach aufzunehmen, Schutt wegzuräumen und auch zu helfen. Und natürlich auch deshalb, weil der Staat eben versagt. Ja, wie wirkt sich dieses Versagen des Staates auf das ganz normale Leben der Bevölkerung aus? Woran mangelt es?
Frau Fitsch, Sie haben das eben ja auch schon angesprochen. In der Tat, es gibt die Basics, die grundlegenden Dinge nicht im Libanon. Es gibt nicht ausreichend Strom, der fällt ständig aus. Es gibt keine zuverlässige Wasserversorgung. Die Menschen müssen das zukaufen. Die Infrastruktur liegt am Boden. Und dann gibt es auch noch viel zu viel Müll, weil die Firma, die dafür zuständig ist, kein Geld mehr vom Staat bekommt und ihre ausländischen Mitarbeiter weggelaufen, aus dem Land quasi geflüchtet sind, weil sie hier nichts mehr verdienen. Dann kommt in der Corona-Krise dazu, dass kein Geld mehr für Medikamente da ist, um diese zu importieren. Und bei der Explosion hat der Staat am Ende dann auch noch daran versagt, an der Aufgabe, das aufzuräumen.
Das heißt, es gibt in Kürze wieder eine neue Müllkrise. Davon kann man ausgehen. Die hat es ja schon mal gegeben, ne?
Die hat es vor 5 Jahren schon mal gegeben. Die ist letztendlich strukturell auch nie wirklich gelöst worden. Und jetzt in der Krise schlägt das Defizit an allen Ecken und Enden wieder durch. Und wir müssen davon ausgehen, dass das wieder kommen wird, ja.
Zum Jahrestag der Proteste sind die Menschen vor ein paar Tagen wieder auf die Straße gegangen. 2 Fäuste, 11 Meter hoch, ragen in den Beiruter Herbsthimmel. Eine Skulptur, die das System derer, die Veränderung fordern, symbolisiert. Aber wie lange noch? Wie lange machen die das alle noch mit?
Das ist in der Tat die Frage, die wir uns alle hier in Beirut und im Libanon stellen. Vor einem Jahr gab es ja eine Hoffnung, da gab es eine Aufbruchstimmung. Es gab eine relativ fröhliche Atmosphäre und vor allen Dingen eine sehr friedliche Atmosphäre. Das hat sich grundlegend verändert. Die Menschen sind gelähmt, erstens von einer Wirtschaftskrise. Sie haben ihre Jobs verloren, sie können an ihr Geld nicht mehr ran auf der Bank. Sie sind gelähmt durch die Corona-Pandemie, die auch hier im Libanon durchgeschlagen hat. Und jetzt müssen sie nach der Explosion auch ihre Existenzen, ihre Geschäfte, ihre Wohnungen wieder aufbauen. Die Menschen haben im Moment existenziell andere Sorgen. Und insofern ist der Leidensdruck hoch. Aber der Druck, wirklich auf die Straße gehen zu wollen und zu können, ist noch nicht hoch genug, um wieder die Massenproteste des letzten Jahres in die Wege zu leiten.
Achim Vogt, Leiter der Friedrich-Ebert-Stiftung in Beirut. Wir hören uns am Ende der Sendung noch einmal wieder. Vielen Dank bis hierhin. Ein Land ohne Fenster, der Libanon in diesen Tagen. Immer wieder wurde Beirut verletzt, getroffen, nicht erst im August dieses Jahres, während des 15 Jahre dauernden Bürgerkrieges ganz besonders. Nicolas Born hat dies in seinem Buch Die Fälschung wie folgt beschrieben.
Auf dem Parkplatz am Beiruter Flughafen standen zerschossene Taxis, Panzerfahrzeuge, Jeeps und Lastwagen. Die Sonne stand tief im Westen in einem unbewegt aussehenden Rauchschleier. Es wurde ihnen nach der Kontrolle ein Taxi ohne Windschutzscheibe zugewiesen, das in einem vorsichtigen Slalom um die hinter Wellen aus Sandsäcken aufgepflanzten MGs herumfuhr. Der von entgegenkommenden Konvois aufgewirbelte Staub fegte ihnen stechend in die Gesichter. Auf dem Meer lag ein dunstig roter Widerschein. Das Taxi jagte nun über den Corniche Chouran, eine breite Küstenavenue, und durch das Rückfenster sahen sie aufgewirbelten Staub und Papierfetzen niederschweben. Das Hamra-Viertel sah so unversehrt aus wie im Dezember. Nur die Müllberge auf den Gehsteigen, die aus Papier- und Plastiksäcken herausgezerrten und herumgestreuten Abfälle, waren noch größer geworden. Die Leute gingen schnell, auf kürzesten Wegen, erledigten Einkäufe in Eile, knappe Blicke aus dem wehenden Tücherzeug, ein Balancieren durch die hupenden, hüpfenden Autokolonnen. Die Luft war trotz der einsetzenden Abendkälte fühlbar klebrig und stinkend.
Nachhaltig erschüttert der Libanon in der Dauerkrise der Tag in HR2 Kultur. 2750 Tonnen Ammoniumnitrat, ein hochexplosiver Grundstoff für Dünger wie für Sprengstoff, explodierten im Hafen von Beirut am 4. August dieses Jahres. Die Bilanz erschreckend. 200 Tote, 100 Vermisste, 6000 Verletzte, 300.000 Menschen ohne Obdach, die halbe Stadt verwüstet. Und wieder steht die Regierung am Pranger. Die tödliche Fracht lagerte seit 2014 im Hafen. Jahrelang hatten Beamte darauf gedrungen, dass sie entsorgt oder verkauft werden müsse. Vergebens. Die Hälfte der Menschen lebt nun in Armut und jetzt droht eine neue Fluchtwelle. Viele wollen nur noch weg, notfalls auch über das Meer. Björn Blaschke berichtet.
Adar blickt aufs Mittelmeer. Er zeigt auf einen kleinen schwarzen Felsen, der aus dem Wasser ragt. Von dort aus haben wir das Boot genommen und uns auf den Weg gemacht. Ungefähr da vorne war das Boot der libanesischen Küstenwache. Es hat sich uns genähert. Die Mannschaft hat uns gesehen und uns zugerufen, wir sollten umkehren. Wir haben nicht geantwortet und unsere Reise fortgesetzt nach Zypern. An Bord des offenen Holzbootes gut 70 Menschen, überwiegend junge Männer, aber auch einige Frauen, Jugendliche und Kinder. Als sie in zyprisches Hoheitsgewässer einlaufen, bringt sie die Küstenwache des EU-Landes auf und schafft die Passagiere umgehend zurück in den Libanon. Heute ist Adar wieder zu Hause in der nordlibanesischen Küstenstadt Tripolis, verdingt sich als Gelegenheitsarbeiter für ein paar Dollar am Tag. Andere Libanesen haben es geschafft, sind nach Zypern oder sogar bis Griechenland gekommen. Und manche, die die Reise angetreten hatten, ertranken. In den zurückliegenden Wochen wurden mehrere Leichen an die Küste des Libanon gespült. Wie viele Menschen in den vergangenen Wochen in See gestochen sind, um ohne Visum nach Europa zu gelangen, ist nicht bekannt. Nur eines ist klar, die Zahl ist gestiegen. Nisa Abu Khaled vom UNHCR, dem Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen. Wir haben 24 Boote registriert zwischen Juli und September, wobei nur 3 Boote im Juli gestartet sind. Danach, ab August, gab es einen Anstieg. Insgesamt haben wir in diesem Jahr mehr Überfahrten festgestellt als in den zurückliegenden Jahren. Das UNHCR befragte Libanesen, die in Richtung Zypern in See gestochen sind, nach ihren Gründen für die gefährliche Überfahrt. Alle erklärten, dass sie vor der wirtschaftlichen Not aus ihrer Heimat geflohen seien. Auch Adar hat sich als sogenannter illegaler Migrant auf den Weg gemacht, um der Armut zu entkommen. Die Explosion im Hafen von Beirut Anfang August sei der Auslöser gewesen. Ich war aufgebrochen, weil das Leben hier zu hart ist. Keine Arbeit, kein Geld. Wenn man krank ist, kann man sich nicht in einem Krankenhaus behandeln lassen. Medikamente kann ich keine kaufen. Viele Libanesen leiden unter dem riesigen Schuldenberg ihres Landes, fast 100 Milliarden Euro. Mehr als 50% der libanesischen Bevölkerung leben an oder unter der Armutsgrenze, Tendenz steigend. Der Grund? Vetternwirtschaft und Korruption. Jobs oder Firmenaufträge bekommen die, die gute Kontakte haben. Die anderen gehen leer aus. Vor allem viele jüngere Libanesen im Schatten der Mächtigen. Nach seinem gescheiterten Versuch ist Adar, aber auch sein Kumpel Omar, bereit, wieder in See zu stechen und dafür zu zahlen. 600, 700 US-Dollar für die illegale Überfahrt oder mit dem Leben. Wenn ich einen Weg finde, es noch einmal zu versuchen, dann werde ich es sofort machen, auch wenn ich dabei sterbe. Ich lebe hier ohnehin wie ein Toter. Mittlerweile sollen libanesische Sicherheitskräfte Menschen an der Flucht übers Mittelmeer hindern. Das war noch anders, als Omar und Adar nach Zypern wollten. Omar hat ein Video auf seinem Handy. Es zeigt den Moment, in dem sie aufgebrochen waren und die libanesische Küstenwache sie entdeckte. Wir haben uns gefreut, als die libanesische Küstenwache uns fahren ließ. Möge Gott sie beschützen. Wir haben uns wirklich sehr gefreut darüber, dass wir unseren Weg fortsetzen durften.
Viele Libanesen kehren ihrem Land den Rücken, die Wohlhabenden wandern aus, die Armen wagen die gefährliche Fahrt über das Mittelmeer nach Zypern. Moritz Baumstieger, Redakteur der Süddeutschen Zeitung und zuständig für diese Region, aus Angst vor einer wachsenden Flüchtlingswelle hat nun die zypriotische Regierung Anfang September eine Delegation nach Beirut entsandt mit dem Ziel, diese Flüchtlingsbewegungen zu verhindern. Wie soll das funktionieren?
Die Zyprioten fürchten einfach, dass sich da eine neue Route etabliert. Bisher sind das paar hundert, die immer mal wieder ankommen. Nicht diese Zahlen, die wir von 2015 kennen. Aber sie sind nach Beirut gefahren mit hochrangigen Politikern, Polizeioffizieren, Migrationsexperten und haben versucht, so ein kleines Abkommen auszuarbeiten, was ein bisschen an das Türkei-EU-Abkommen erinnert. Die Zyprioten haben mit den Libanesen vereinbart, dass Beirut jeden Menschen, der aus Libanon flieht mit dem Boot und in Zypern ankommt, wieder zurücknimmt. Das war das Interesse Zyperns und das scheinen sie erreicht zu haben.
Gibt es denn Menschen, denen die Flucht in das EU-Land eigentlich gelungen ist?
Das ist einigen gelungen. Einige hatten sehr Pech. Zypern ist ja geteilt. Es gab jetzt Boote, die sind dann in so einer UN-Pufferzone angekommen und die Leute standen erstmal quasi im Niemandsland. Aber jetzt so niedrige Zahlen im Hunderterbereich ist es Menschen gelungen. Die sind in Zypern. Zypern hat einen relativ hohen Anteil an Asylbewerbern. Diese kleinen Lager, die es in Zypern gibt, die sind bereits jetzt rappelvoll und Corona ist hier ein weiterer Faktor. Die Zyprioten haben große Angst, dass aus Libanon, das hohe Infektionsraten hat, hier nochmal viele infizierte Menschen rüberkommen könnten.
Es wird darüber spekuliert, ob die libanesische Regierung diese Überfahrten sogar teilweise toleriert, um internationale Geldgeber jetzt unter Druck zu setzen. Könnte da was dran sein?
Es gibt einen Ex-Außenminister in Libanon, der gern mal die populistische Karte spielt. Der hat damit gedroht, quasi mehr oder weniger unverhohlen. Helft uns oder wir öffnen unsere Tore. Mhm. Als diese zypriotische Delegation in Beirut war, hat man ein Abkommen dann erneuert. Es gab von 2002 schon mal ein Abkommen. Das wurde jetzt Anfang Oktober nochmal erneuert. Und die Libanesen haben sich verpflichtet, jeden Flüchtling wieder zurückzunehmen. Das ist also genau das Gegenteil einer Politik, in der man die Tore öffnet und so Europa unter Druck setzen will.
Nicht nur die Ärmsten der Armen kehren dem Libanon im Moment den Rücken, auch die Mittelschicht, sofern sie noch vorhanden ist, deren Jobs und auch Ersparnisse eben von der Krise pulverisiert wurden. Die will ebenfalls weg, diese Mittelschicht. Wer gehört denn eigentlich zu dieser Mittelschicht?
Also Libanon hat eine irre, junge, gebildete Elite, wie vielleicht wenige andere arabische Länder. Das Land hat einen sehr hohen Anteil christlicher Bürger, die auch wahnsinnig gut ins Ausland verdrahtet sind, nach Kanada, in die USA, nach Frankreich, wo viele Angehörige leben. Und diese junge Elite denkt jetzt auch sehr stark über das Auswandern nach. Ich habe einige Bekannte dort, die immer sehr patriotisch klangen in ihren Gesprächen mit mir, aber jetzt so langsam oder sehr deutlich mittlerweile davon sprechen, dass sie in ihrem Land keine Zukunft mehr sehen.
Sie schwindet die Hoffnung. Wie schwierig ist es denn für diese wegbrechende Mittelschicht, ein Visum zu bekommen?
Das ist sehr unterschiedlich. Es gibt eben viele, die bekannte Verwandte im Ausland haben. Es gibt auch viele, die eine zweite Staatsbürgerschaft etwa aus Frankreich haben. Einfach weil während des libanesischen Bürgerkrieges, der bis 1990 ging, damals schon viele geflüchtet sind, sich im Ausland niedergelassen haben und irgendwann wieder zurückgekehrt sind. Oder ein Elternteil hat das gemacht. Also haben viele Verbindungen ins Ausland. Es gibt ja Schätzungen, dass weltweit im Ausland bis zu 8 bis 14 Millionen Auslandslibanesen leben, während im Libanon selber gerade mal 4 bis 5 Millionen Menschen mit libanesischer Staatsbürgerschaft wohnen. Also es haben einfach sehr viele Leute einen guten Draht ins Ausland und manche haben deshalb bereits ein Visum, das sie vor Jahren mal geholt haben, was noch gültig ist, mit dem man ausreisen könnte. Andere fangen jetzt an, sich zu bemühen. Und da wird es wirklich schwierig. Die deutsche Botschaft hat jetzt gerade etwa angefangen, wieder die Konsularabteilung zu öffnen, die geschlossen war wegen Covid. Mhm. Aber da gibt es Wartezeiten von Monaten, teilweise ein halbes Jahr, teilweise ein Jahr.
Und die Diaspora, die schickt auch das Geld aus dem Ausland in das verwundete Land. Aber es herrscht Inflation im Libanon. Das Geld wird immer weniger wert. Die Waren immer teurer. Es war zu lesen, dass eine Tube Zahnpasta 20 Euro kostet. Das war zumindest hier in der Zeitung zu lesen. Ist es denn eigentlich möglich, Geld abzuheben, wer welches hat?
Das wird immer schwieriger. Die Banken wollen verhindern, dass es jetzt zu einem Run kommt und jeder sein Geld abhebt und das System vollständig kollabiert. Deshalb sind enge Beschränkungen erlassen an Dollars, also harte Währung kommt man sowieso kaum mehr. Man kann noch libanesische Pfund abheben, aber das ist streng beschränkt. Vor der großen Inflation, die eingesetzt hat in diesem Frühjahr, konnte man pro Woche vielleicht so $600 abheben, umgerechnet. Das war 1 Million Lira. Inzwischen kann man vielleicht 300.000 abheben, was heute gerade mal $70 entspricht.
Moritz Baumstieger, ich danke Ihnen. Wir tauchen noch einmal literarisch ein in die Zeit des Bürgerkriegs im Libanon. Nicolas Born hat 1979 seinen Roman Die Fälschung geschrieben.
In der Rue Rebais nahm er ein Taxi. Den Fahrer musste er nicht überreden, ihn nach Ashrafia und zurück in die Hamra zu fahren. Der Preis war ohnehin hoch, 100 Lira. Das Holiday Inn rauchte öd aus ein paar Fensteröffnungen und war von einem gleichmäßigen Muster der Einschusslöcher überzogen. Es sah porös aus, die Größe nur noch fadenscheinig. Weiter in Richtung der Souks war alles geborsten, lag, hing in Fransen, Fetzen. Dazwischen der sich immer am schnellsten erholende Markt, auf dem kein Artikel zu fehlen schien. Die Farben leuchteten wie eh und je, die Stimmen der Verkäufer gellten, die krassen, toten Chemiefarben der Blusen, Hemden, Kittel, der ganze Haushalts- und Lampenplunder. Überall an Kreuzungen und Straßenecken Barrieren aus Sandsäcken, leere MG-Nester, hängender, gestürzter Stahlbeton, zerrissene Gewölbe, Mörtelhaufen, Schuttberge, in der Hitze zu Klumpen geschmolzenes Plastik und Metall, gerüttelte und geschüttelte Baumasse zurück aufs Grundgeflecht, auf kahle, ausgehöhlte Konstruktion, auf freiragende Faser. Von Feuer und Rauch gestrahlte Fliesenwände, gestürzte Treppen. Die Banken hatten aber nie gewankt. Sie standen, nur leicht und zufällig demoliert, in der Rue Riyad al-Sol, eine ganze Straße mitten in der Trümmerwelt.
Und so hieß es auch heute wieder, höhnisch in den Ruinen zu wohnen. Der Tag in HR2 Kultur. Für die EU, die mit einem neuen Asylpakt ihre Migrationspolitik regeln will, wäre eine neue Krise im Mittelmeer eine Katastrophe. Nach der Explosion im August pumpte allein Deutschland mindestens 12 Millionen Euro Direkthilfe in das kaputte Land, zusätzlich zu den 131 Millionen Euro, die im Jahr 2020 ohnehin geflossen wären. Die Belange des Libanon sind für die Kanzlerin eine ganz bemerkenswerte Konstante in ihrer Regierungszeit, und zwar wegen der Lage inmitten der Krisenregion Nahost, aber auch, weil der Libanon mit seinen 5,5 Millionen Menschen immerhin 1 Million syrische Flüchtlinge aufgenommen hat. Welche Hilfe von Deutschland in den Libanon floss, das hat Thorsten Schweiner zusammengestellt.
Bereits einen Tag nach der verheerenden Explosion im Hafen von Beirut sagte die Bundesregierung dem Libanon schnelle Hilfe zu. Deutschland werde tun, was es kann, um den Menschen im Libanon zur Seite zu stehen, versprach Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Und Bundeskanzlerin Angela Merkel schrieb in ihrer Kondolenzbotschaft, Libanon könne in dieser schweren Zeit auf die Hilfe und Unterstützung Deutschlands zählen. Personelle Hilfe wurde dann auch schnell auf den Weg gebracht. Das Technische Hilfswerk THW half mit etwa 50 Einsatzkräften und mehreren Rettungshunden bei der Suche nach Verschütteten. Die Hilfsorganisation ISAR schickte Ärzte und Gefahrstoffexperten. Die Bundeswehr flog Mediziner nach Beirut und entsandte eine Korvette. Auch finanzielle Unterstützung floss rasch. Für medizinische Güter und Erste-Hilfestationen stellte Deutschland direkt 1,5 Millionen Euro Soforthilfe bereit. In den folgenden Tagen versprach Außenminister Heiko Maas dem Libanon weitere 20 Millionen Euro Nothilfe, von denen er die ersten 4 Millionen bei seinem Besuch des Libanon im August übergab. Das sind keineswegs die ersten Finanzhilfen Deutschlands für das kleine Land im Nahen Osten. Laut Bundesregierung gingen seit 2012, ein Jahr nach dem Beginn des Bürgerkriegs in Syrien, bereits 634 Millionen Euro für humanitäre Hilfe aus Deutschland an den Libanon. Das krisengeschüttelte Land zwischen Syrien und Israel begleitete Merkels Kanzlerschaft praktisch von Anfang an. Ein erster Berührungspunkt ergab sich im Sommer 2006 durch die Folgen des Krieges von Israel gegen die Hisbollah-Milizen in Libanon. Auf die ausdrückliche Bitte des damaligen israelischen Premiers Ehud Olmert beteiligte sich Deutschland an der UN-Mission UNIFIL. Patrouillenboote der deutschen Marine halfen, den Waffenschmuggel an die Hisbollah über die Küste Libanons zu unterbinden. Mittlerweile hat Deutschland seine Beteiligung an der Mission stark zurückgefahren. Die Bundeswehr arbeitet inzwischen aber direkt mit der libanesischen Armee zusammen und unterstützt bei der Ausbildung. In der Entwicklungshilfe ist Deutschland in Libanon weiterhin stark präsent, wobei die Bemühungen der Bundesregierung bisher vor allem darauf abzielen, die Situation der Flüchtlinge zu stabilisieren. In Libanon leben aktuell schätzungsweise rund 1,5 Millionen Flüchtlinge aus Syrien bei 5,5 Millionen Einwohnern. Gemessen an seiner Einwohnerzahl ist Libanon das Land, das weltweit die meisten Flüchtlinge aufgenommen hat. Im Sommer 2018 besuchte Kanzlerin Merkel zuletzt den Libanon. Unter anderem war sie zu Gast in einer Schule, die mit Hilfe deutscher Entwicklungsgelder aufgebaut wurde und in der auch viele Flüchtlingskinder Unterricht erhielten. Auf einer Pressekonferenz mit dem damaligen libanesischen Präsidenten Saad Hariri betonte Merkel damals, dass es auch gute Gründe gäbe, Flüchtlinge in der Nähe ihrer Heimat zu beherbergen. Einer dieser Gründe ist natürlich das Wissen darum, wohin sich all die Flüchtlinge höchstwahrscheinlich aufmachen würden, sollte sich die Lage in Libanon weiter destabilisieren. Nach Europa und schlussendlich auch nach Deutschland. Es ist nicht zuletzt diese Sorge, die damals wie heute hinter dem großen Engagement der Bundesregierung in Libanon steckt. Durch seine Lage mitten in der nahöstlichen Krisenregion ist eine zumindest grundsätzliche Stabilität im Libanon auch für Deutschland wichtig, nicht zuletzt für die Flüchtlingspolitik der Bundesregierung.
Das kleine Land und die deutsche Politik, Hilfe als Stabilisierungsfaktor für den Libanon. Private Hilfe sieht anders aus und es gibt sie. 35 Kilometer südlich von Beirut in einem Dorf namens Ouadanir steht ein Haus, seit 1995 getragen, von einer deutsch-libanesischen Fördergemeinschaft, das eine Begegnungsstätte ist. Das Haus trägt den schönen Namen Dar es Salam, was übersetzt Haus des Friedens heißt. Hier gibt es Fortbildungen, Seminare, hier kommen internationale Reisegruppen zusammen, die die Sprache, Kultur und Geschichte des Landes kennenlernen wollen. Und immer wieder war das Haus des Friedens auch ein Ort, an dem Familien Zuflucht fanden und finden. Im Moment sind hier Frauen und ihre Kinder untergebracht, die ihr Obdach verloren haben durch die gewaltige Explosion im Hafen von Beirut. Said Anaoud, Dolmetscher und Dozent, Sozialpädagoge und Mitbegründer dieses Hauses, lebt in zwei Welten. In Deutschland, genauer gesagt in Tübingen, und im Libanon. Guten Abend.
Guten Abend, Frau Fitsch.
Herr Anaoud, was wissen Sie über die Lebensverhältnisse dieser Frauen, die Sie jetzt beherbergen?
Ja, also wir haben die Begegnungsstätte aufgemacht für die Frauen, die betroffenen Frauen von der Explosion. Viele Frauen wollten lieber in Beirut bleiben, weil wir sind etwa 35 Kilometer von Beirut entfernt. Im Laufe der Zeit hat sich fast um die 16 Frauen angemeldet. Aber tatsächlich sind jetzt nur 8 Frauen im Haus. 3 von diesen Frauen haben auch Kinder dabei.
Was wissen Sie über die Lebensverhältnisse dieser Frauen?
Wir wollten am Anfang nicht viel fragen. Es hat das erst am 23. September begonnen. Mit einer Frau habe ich gesprochen, die dann taub geworden ist durch die Explosion und 2 Finger verloren hatte. Die andere Frau hat, ihr Mann ist ums Leben gekommen, also sie haben keine Kinder. Und sie hat das lang gebraucht, um das alles zu verkraften. Und darum ist sie nicht gleich im August ins Haus gekommen, sondern erst am 23. September gekommen. Mhm. Die anderen, ich habe nicht viel fragen wollen, weil man will die Leute helfen und nicht um ihren Problem. Mhm. Und da haben wir mit einer Doktorpsychologin, sie hat mit den Frauen ausgemacht und noch andere Frauen, also insgesamt 16 Frauen, ein Jour fix in der Woche angelegt, wo sie die betroffenen Frauen traumatisch praktisch mit denen besprechen. Die machen das von 9 Uhr morgen bis, also mit Mittagspause und Kaffeepause, bis 16 Uhr Nachmittag.
Viele verlassen ja trotz der Einsturzgefahr nicht ihre Häuser und ihre Wohnungen, in denen sie leben. Wie ist das denn mit diesen Frauen, die sie im Haus des Friedens beherbergen?
Die 3 Frauen sind das. Die Häuser sind, also die Wohnungen, total zerstört. Das dauert lang, bis das instand gesetzt oder wieder aufgebaut. Und die anderen warten tagtäglich, dass die Wohnungen besser werden, instand gesetzt, fehlt Fenster, Glasscheibe und so weiter. Und darum wollen sie halt immer am liebsten jeden Tag nach Beirut pendeln, um in der Nähe von ihren Häusern, also Wohnungen zu sein.
Welches Angebot machen Sie den Frauen?
Also wir haben nicht viel, weil die sind halt beschäftigt mit, ihre ganze Sorgen liegt in Beirut. Also die übernachten im Haus, die haben das Frühstück, Mittagessen, Abendessen und ab und zu gibt es kleine Ausflüge, aber die Leute sind nicht gut veranlagt, also innerlich, um jetzt einfach Ausflug zu machen. Sondern die haben Sorgen mit dem Glasmacher oder mit Aluminiumbearbeiter oder die drei Frauen, wo ich sagte, die Wohnung total zerstört sind, das dauert sehr lang, weil die libanesische Armee muss mit der NGO zusammenarbeiten. Es läuft sehr, sehr langsam. Also am Meisenarbeit.
Ja. Und das ist zäh, mit dem Militär zusammenzuarbeiten, weil die eben von Seiten des Staates unterstützt werden. So ist das wahrscheinlich
zu verstehen. Nein, das ist ein Traum. Das ist das Wort von der Staat. Es praktisch ist momentan gar nichts da.
Für all das brauchen Sie Geld, Spenden, die Sie gemeinsam mit Ihrer Frau gesammelt haben ab August. Wie viel ist da zusammengekommen bis jetzt?
Also das hat nicht nur meine Frau und ich, sondern auch noch der Pfarrer von Bad Kreuznach, der Sigi Pick zum Beispiel, der Uwe Welzin ist auch Pfarrer aus Stuttgart und die Friederike Welzin auch Pfarrerin. Die 4-5 Leute haben praktisch aufgerufen und zu diesem Spenden. Und das Spendekonto ist ja im Netzwerk am Turm in Bad Kreuznach. Und da sind halt insgesamt über 100.000 Euro, die direkt auf Konto von dem Netzwerk gekommen sind.
Großartig. Ja. Und für was ist dieses Geld ausgegeben worden?
Also am 4. September haben wir begonnen. Wir haben alle Frauenorganisationen oder die 6 Organisationen, die wir geholfen haben, haben gesagt, wir haben kein Geld in der Gießkanne, die wir jetzt schütteln werden, sondern die sollen uns darstellen, wie viele Betroffenen gibt es, was ist notwendig. Dann wurde gesagt von alle 6 Organisationen, Lebensmittel sei genug. Es geht zum Beispiel zum Hygienenartikel, Bodenputzen zu Hause, Spülmittel, Badeartikel. Dann haben wir gesagt, okay, wir werden Sachspenden verteilen. Für jede Organisation, die uns gelegt haben, wie viele Betroffene gibt es, da haben wir halt so und so viele Pakete, also für fast 70.000 Euro haben wir dann ausgegeben für diese Sache. Meine Frau hat sie nochmal mit einer dritten Frauenorganisation, heißt Female, das sagt, die Frauenhygieneartikel sind sehr teuer, weil im Libanon gibt es Inflationsrate und alles in Dollar und alles wird importiert vom Ausland. Und dann haben sie zum Beispiel diese Female-Organisation 400 Pakete, die nur reine Frauenhygieneartikel.
Haben Sie eine Ahnung, Herr Anaud, wann diese Frauen, die Sie jetzt zurzeit beherbergen, in ihr altes Leben zurückkehren können?
Also die improvisieren ihr Leben. 2 haben die angedeutet, dass die gern bei ihren Verwandten wieder in Beirut, weil wenn das ist, näher ist zu ihrer Wohnung, dann können sie die Fortschritte praktisch verfolgen. Und von 35 Kilometer entfernt, wo das Verkehrsmittel nicht so leicht ist, ist auch verständlich. Also mindestens 2 oder 3 werden schon demnächst weggehen.
Seid Anaud und das Spendenprojekt des Dar as-Salam für interkulturelle Reisen. Ich danke Ihnen. Wir tauchen nochmal ein in das Herz der libanesischen Hauptstadt, in den Stadtteil Ashrafia, südlich des Hafens. Ein Wohn- und Geschäftsviertel mit engen Gassen und schönen Häusern. Viele Häuser sind dort zerstört. Der Roman Die Fälschung von Nicolas Born ist dort angesiedelt. Er spielt zur Zeit des libanesischen Bürgerkriegs Ende der 70er Jahre. Im Mittelpunkt Gregor Laschen, ein Kriegsreporter.
Ashrafia wirkte diesmal so hügelig. Es war hügelig. Die Augen brannten ihm vom Rauch. Er riss sie weit auf. Alles wirkte friedlich, still, früh, wie vom Tau noch benetzt, obwohl die Sonne schon hoch stand. In den schattigen Villengärten gingen Leute mit Kindern, Pudel ihnen voraus. Eine Terrasse ragte schräg über das Gefälle des Hügels hinaus und war herumgebaut worden um die schon dünkelhaft aussehenden Palmen und Zypressen. Alles gestutzt, geschoren und berieselt. Eine herrische Ordnung. Scheinheiliger, in der Scheinheiligkeit erstarrter Wohlstand, so dass Laschen mit einer Lust die wenigen Granatlöcher zählte, die wenigen eingedrückten und ausgebrannten Zimmer. Vor einer Einfahrt durch eine lange, weißgetünchte Mauer, auf der in primitiver Manier Soldaten in Kampfposen gemalt waren, mussten sie warten, weil ein Konvoi aus Militärfahrzeugen sich zäh herausquetschte. Am Schluss ein Panzer, mit arabischer Schrift bemalt und einem aufgeschweißten Kruzifix, unter dem die Erde dröhnte. In der Turmluke ein scharfer, gebräunter Kopf mit Schallschützern auf den Ohren. Der Panzer blieb für einen Moment stehen, ohne vorher die Fahrt verlangsamt zu haben, und schwenkte das Geschützrohr herum. Übergangsloser, abrupter Tempowechsel. Es erschien Laschen als Drohgebärde der Materie selbst.
Sie hören den Tag in HR2 Kultur. Die Explosion im Hafen von Beirut war gewaltig und alle Illusionen, die die Libanesen über ihren Staat noch hatten, sind zerborsten wie die Fenster der Stadt. Bei der Suche nach den Schuldigen fiel der Fokus ganz schnell auf die an der Regierung beteiligte Hisbollah, die Partei Gottes, die dort einspringt, wo der Staat versagt. Sie führt Schulen und Krankenhäuser, agiert wohltätig und das schafft Loyalitäten, Verbündete und Abhängigkeiten. Und es spaltet die ohnehin geteilte libanesische Gesellschaft immer weiter. Wer steht hinter der Hisbollah? Björn Blaschke klärt auf.
In der Dahiyeh, den südlichen Vororten der libanesischen Hauptstadt Beirut. Die Zufahrten kontrolliert die libanesische Armee. Die Straßen hinter den Checkpoints beherrscht eine andere Kraft. Ihre Leute erkennen sofort jeden, der nicht hierher gehört. Männer in schwarzen Kampfanzügen klären, was Fremde in der Dahiyeh zu suchen haben. Die Männer machen damit deutlich, wer über die Vororte herrscht, allein die Hisbollah. Die Hisbollah ist berühmt-berüchtigt. Viele haben schon vieles über sie geschrieben, wobei sich ihre Mitglieder so gut wie nie öffentlich äußern. Sheikh Hassan Nasrallah, der Generalsekretär der Hisbollah, spricht als einziger für seine Organisation, meistens aus einem Versteck heraus, per Videoschaltung. So erklärte Nasrallah auch, warum die Hisbollah im Syrienkrieg Partei für das Regime von Bashar al-Assad ergriffen hat. Die Hisbollah sieht sich im Widerstand gegen Islamisten vom Schlage des IS und Al-Qaidas zum Wohle des Libanon und aller Libanesen, Christen, Sunniten, Schiiten. Widerstand und Libanon, zwei zentrale Begriffe der Hisbollah. In den 80er Jahren gründeten Mitglieder verschiedener libanesischer Gruppen die Partei Gottes, wie die Hisbollah auf Deutsch heißt. Mit dabei waren auch Kämpfer, die aus Iran geschickt worden waren, Gardisten von Ayatollah Khomeini, der 1979 mit seiner islamischen Revolution den Schah von Persien gestürzt hatte. Die meisten libanesischen Gründungsmitglieder sahen in der Hisbollah vor allem eine schlagfertige Widerstandskraft im Kampf gegen Israel, dessen Soldaten seinerzeit Teile des Libanon besetzt hatten. Die Hisbollah ist mehr als ihr militärischer Flügel. Sie ist eine soziale Kraft, bietet Kindergärten, Schulen, Krankenhäuser, zahlt Ausbildungshilfen und Renten. Außerdem vertritt sie ihre Anhänger im Parlament als politische Partei. Die Hisbollah ist ein Staat im Staate. Aber eben weil sie von Schiiten dominiert ist und von Anfang an enge Beziehungen zu Teheran unterhielt, sehen ihre Kritiker in der Organisation einen verlängerten Arm des Iran. Das hingegen sei die Hisbollah keinesfalls, sagt Karim al-Maqdisi, Professor für Politikwissenschaft an der renommierten American University of Beirut. Ja, ich denke, dass sie eine libanesische Kraft ist. Der Trend der vergangenen 30 Jahre zeugt davon, dass die Hisbollah ganz sicher eine libanesische Organisation ist. Ihre Leute haben weite Ansichten darüber, was Widerstand bedeutet. Und die Hisbollah hat bestimmte geopolitische Interessen. Aber sie ist weit verwurzelt im Libanon. Klar ist, der Iran versucht über die Schiiten im Libanon, insbesondere über die Hisbollah, Einfluss auf das Land auszuüben, wobei es Teheran generell darum gehe, so heißt es allenthalben, den grünen Halbmond zu schaffen. Ein schiitisches Einflussgebiet von Teheran über Bagdad und Damaskus bis Beirut. Weil der Libanon aber ein Land ist, das verschiedene ethnische und religiöse Gruppen ihr Zuhause nennen, versuchen auch alle anderen Staaten der Region im Libanon mitzumischen. Neben dem Iran zum Beispiel auch Saudi-Arabien. Das führt immer wieder zu Spannungen.
Die Hisbollah, die Partei Gottes, die ebenso an der Macht klebt, nicht weichen will wie die anderen Eliten des Establishments. Achim Vogt ist Leiter der Friedrich-Ebert-Stiftung in Beirut. Herr Vogt, kurz nach der verheerenden Explosion im Hafen Beiruts wurde gemutmaßt, die Hisbollah könnte von dem Ammoniumnitrat im Hafen gewusst haben und mit diesem hochexplosiven Grundstoff für Dünger wie für Sprengstoff in Verbindung stehen. Die Hisbollah verneint. Wie glaubwürdig ist das?
Also von dem Ammoniumnitrat im Hafen wussten ja viele, einschließlich immerhin drei Ministerpräsidenten und der Staatspräsident. Und inwieweit Hisbollah damit wirklich in Verbindung stand, wird sich vermutlich überhaupt nie ganz aufklären lassen. Offiziell war die Ladung ja nicht für den Libanon, sondern für Mosambik bestimmt. Und selbst das ist nicht sicher. Insofern spekulieren die Libanesen darüber, was da geschehen sein könnte. Man könnte auch sagen, es gibt Verschwörungstheorien. Und im Grunde hängt die Meinung letztlich davon ab, ob jemand für oder gegen Hisbollah eingestellt ist.
Und wenn nicht die Hisbollah, dann jemand anderes. Gibt es bereits irgendein Ermittlungsergebnis?
Nein, also es gibt kein Ergebnis. Und es gibt eigentlich auch nicht wirklich ernstzunehmende Ermittlungen. Der eigentliche Skandal ist, dass es durchaus sein kann, dass die Verantwortlichen für die Katastrophe nie belangt werden und wenn es hochkommt, vielleicht ein paar Offizielle zu Bauernopfern gemacht werden und verurteilt werden. Es soll 18 Schreiben gegeben haben, in denen die Entfernung der Ladung aus dem Hafen dringend gefordert worden ist und nichts ist geschehen über Jahre hinweg, obwohl alle Bescheid wussten. Für mich ist insofern entscheidend, wie sowas überhaupt geschehen konnte und wie das Ammoniumnitrat in einer Lagerhalle ungesichert und gemeinsam mit Feuerwerkskörpern gelagert werden konnte, ohne dass irgendjemand etwas unternommen hat.
Über 8000 Gebäude in ganz Beirut müssen infolge dieser Explosion restauriert werden und viele Gebäude in den betroffenen Vierteln wurden zur Zeit des Osmanischen Reiches und während des französischen Mandats errichtet. Wie funktioniert dieser Wiederaufbau?
Da steckt sehr viel Privatinitiative und Unterstützung aus dem Libanon und aus dem Ausland, auch vielfach von Libanesen im Ausland drin. Und es ist schon beeindruckend zu sehen, wo überall inzwischen wieder Baugerüste stehen. Die leichter beschädigten Gebäude werden wohl ziemlich schnell wieder instand gesetzt werden können. Aber das Problem sind die Häuser, die in ihrer Statik beschädigt wurden. Von denen gibt es in Beirut durch den Wildwuchs und Bauboom der vergangenen Jahrzehnte ja sowieso schon nicht mehr sehr viele. Und ich fürchte, dass viele dieser alten Häuser für immer verloren sein werden, auch weil den Besitzern in der aktuellen Krise schlicht das Geld für den Wiederaufbau fehlt.
Und der Staat hält sich da komplett raus, was die Unterstützung betrifft und den Wiederaufbau betrifft?
Also bisher ist das so. Es gibt natürlich Pläne, die Besitzer, die Eigentümer zu unterstützen, aber soweit mir bekannt ist, ist davon noch nichts in die Praxis umgesetzt worden.
Einige Gebäude sind akut vom Einsturz bedroht. Im Oktober beginnt selbst in einem Land wie dem Libanon meistens der Regen. Harren Menschen in diesen einsturzgefährdeten Gebäuden aus? Wir haben vorhin von Said Anaoud gehört, dass die Frauen, die in dem Haus des Friedens untergekommen sind und dort Obdach gefunden haben, immer wieder auch in die Stadt hineinfahren, weil sie einfach Angst vor Plünderungen haben und um das bisschen, was ihnen geblieben ist, zu schützen. Ist das so?
Das mag im Einzelfall so sein, aber es gab eigentlich nur in den ersten Tagen vereinzelte Plünderungen, meistens in Restaurants, in der Regel nicht, was Wohnungen betrifft. Ich fürchte, dass viele der Menschen, die jetzt noch ausharren in ihren Wohnungen, schlicht keine Alternative, wie das Dar es-Salaam von Said Anaoud und seiner Frau haben, wo sie unterkommen können. Und das sind eben gerade die Armen, bei denen es auch nichts mehr zu plündern gibt.
Nun ist die libanesische Gesellschaft eine, die es eigentlich immer wieder geschafft hat, sich auf die Füße zu stellen, auch nach dem Bürgerkrieg mit immerhin 100.000 Toten in der Zeit von 1975 bis 1990. Und auch wenn dieser Bürgerkrieg nie richtig aufgearbeitet wurde, wird es die Gesellschaft dieses Mal wieder schaffen ohne einen neuen Bürgerkrieg?
Im Libanon, glaube ich, gibt es sowas wie eine Schizophrenie. Auf der einen Seite haben viele ja die Hoffnung auf Besserung verloren und wandern aus. Das ist eben angeklungen, wenn sie können oder planen das zumindest. Und gleichzeitig sagen viele, der Libanon und Beirut sind immer wieder aufgestanden und Beirut wird auch diesmal wieder aufstehen. Diese Liebe zu Beirut und zum Libanon ist da und sie ist vielleicht stärker heute, als sie das zu Zeiten des Bürgerkriegs gewesen ist. Insofern denke ich nicht, dass es ein wirklich nachhaltiges Risiko dafür gibt, dass ein Bürgerkrieg wieder ausbrechen könnte.
Und Sie sprechen von der Liebe zu Beirut und auch zu diesem Land. Das greife ich nochmal auf, weil ich weiß, dass Sie diese Liebe auch teilen. Herr Vogt, Sie sind in der Zeit des Bürgerkriegs schon im Libanon gewesen. Das war vor 36 Jahren. In Ihrer jetzigen Funktion sind Sie seit 7 Jahren dort. Was lieben Sie an diesem Land?
Also ich glaube, es ist diese Mischung eines auf der einen Seite chaotischen, aber doch auch immer wieder spannenden Landes und die enorme Kreativität dieser Menschen und dann natürlich die wunderbare Mischung aus Mittelmeer und Orient mit all seiner Gastfreundschaft und der Liebenswürdigkeit der Menschen. Die fasziniert immer wieder aufs Neue und das bleibt hoffentlich auch in Zukunft.
Achim Vogt, Leiter der Friedrich-Ebert-Stiftung in Beirut, haben Sie ganz herzlichen Dank. Ein Land ohne Fenster, ohne staatliche Hilfe, mit einer Zivilgesellschaft, die es gewohnt ist, Schaufel und Schippe in die Hand zu nehmen, um den Dreck der Vergangenheit und der Explosionen wegzuräumen. Drücken wir mal der libanesischen Bevölkerung feste die Daumen, dass die Zedern bald vom Staub wieder befreit sein werden. Mein Name ist Angela Fitsch, ich wünsche Ihnen einen angenehmen Abend.